Herz 87 9 im Gespräch.
Die eine oder andere aufmerksame Hörerin oder Hörer wird gemerkt haben, dass im Gespräch sonst nicht mitten am Nachmittag läuft. Sonst sind die Interviewsendungen ein bisschen später, zu so Bierstunden vielleicht. Aber ich mache diesmal eine Ausnahme, weil ich nämlich Besuch im Studio habe. Suki steht bei mir im Studio.
Jawohl. Wann ist denn eine Bierstunde, sag mal? Das ist ja.
Eigentlich ist Bier nach vier, ne? Ich habe nichts gesagt, passt perfekt.
Immer wenn man wach ist.
Willst du ein Bier?
Ich würde eins nehmen. Hast du eins? Im Moment gibt es Wasser und noch ein anderes Kaffeegetränk. Aber
wir können mal in die Redaktion. Ich gucke mal einfach auffordernd in die Redaktion, ob da jemand.
Genau, macht eure Schubladen auf, Leute. Wir finden irgendwo einen Schnappes. Nein, wir wollen ja nichts Falsches promoten. Das war nur ein Witz. Egal. Nein, es wird wirklich hier Bier angekarrt. Nein, wir lassen das. Lass uns lieber sprechen, über Dinge, die.
Sprechen. Genau. Erstmal als kleine Einführung, damit die wissen, mit wem ich hier überhaupt rede. Ich kann dich vorstellen, aber vielleicht stellst du dich einfach selber vor. Wer ist denn Suki?
Ach Gott, lass mich nochmal kurz überlegen, was erzähle ich denn heute für Mist. Ich bin Rapperin, ich bin Rap-Musikerin, sage ich ja mittlerweile gerne. Wenn man Rapperin sagt, dann sagst du, was? Hip-Hop und so. Und Rap-Musikerin hat vielleicht so einen viel seriöseren Anstrich. So gaukelt mir das selbst.
Mit genau. Anzug und Krawatte.
Ja, natürlich. Und mit Buntfaltenhose.
Wenn ihr wüsstet, wie seriös Suki gerade aussieht.
Ich habe heute immerhin gebadet heute Morgen schon. Ich habe den Schmutz der letzten Nächte wieder abgewaschen. Genau, ich bin Rap-Musikerin und ich bin sowas, was man vielleicht eine politische Aktivistin bezeichnen kann mit den Kernthemen Gender und Gedöns. Und ich reise gerade rum. Ich bin gerade auf Tour. Heute ist der zweite Tourtag. Wir sind heute in Bielefeld, im wunderbaren Bielefeld. Und wir haben heute schon ein Seepferdchen verschenkt. Habt ihr das mitbekommen?
Ja, ich habe es mir angeguckt. Weißt du, ob es schon weg ist?
Ja, Denise Thiersch hat bei Facebook ein Foto von sich und dem Seepferdchen gepostet und hat gesagt, here you go.
Alles. Ja, Denise kennen wir sogar, die war auch mal bei Herz.
Ach geil. Ja, kannst du mal sehen.
Ey. Dann sehen wir uns gleich auf dem Konzert. Ja. wir reden hier viel über Sachen, die Leute gar nicht wissen. Du hast ein Seepferdchen, ein selbstgestricktes, gehäkeltes, in der Jahnplatzuhr versteckt.
Ja, dachte ich, kann man mal machen. Hab gesagt, hier lasse ich da, falls irgendjemand vorbeikommt und das einsacken will, dann here you go. Und wenn du das auch noch heute Abend kurz mitbringst oder irgendwie beweist, dass du es gefunden hast, gibt es Listenplätze.
Hat sehr gut funktioniert. Wir verschenken übrigens am Ende der Sendung auch noch welche, falls irgendjemand...
Seepferdchen?
Seepferdchen, ja. Seepferdchen und Musik und Gästelistenplätze. Und eins davon war gelogen.
Ja, okay, dann lass mich mal überraschen, welches. Nachher gibt es echte Seepferdchen. Das geht ja mit dem Naturschutz wieder nicht zusammen. Aus guten Gründen. Genau. Achso, ich habe wirklich ein Bier vor mir stehen. Geil, ich habe mich gerade schon einfach so...
Wo kommt das denn her?
Hammer. Dankeschön. Danke, Bruder. Voll gut.
Die Tourmanagerin und der Kollege Brinkmann in Kombination.
Ich habe mir gerade einfach vorgestellt, ich wäre betrunken und habe so ein bisschen mal drauf losgeredet. Und man kann sich ja auch so, wenn man mal eine Zeit lang alkoholfrei gemacht hat, was ich dringend mal empfehle zwischendurch, auch mal so zwei Jahre oder was länger, kann man sich angewöhnen, irgendwie sich so einfach so placebo-mäßig Hacke zu fühlen. Einfach nur so aus Solidarität mit sich und der Welt.
Wenn ich fahren muss, trinke ich immer Kaffee statt Bier. Das geht auch ganz gut.
Ja, siehst du, genau. Und dann schön aufdrehen und sich dann einfach von den anderen ringsrum mitbeschwipsen lassen. Stattdessen darf ich jetzt wirklich so, ich wünsche, es ist natürlich alkoholfrei. Ist ja klar, ist ja Radio, wir haben ja einen Bildungsauftrag bestimmt hier, oder?
Ja, ach. während du trinkst, fange ich mal an, diese Sendung einzuleiten. Nachdem du dich jetzt vorgestellt hast, stelle ich mich vielleicht auch mal vor. Ich bin Ramona Westhof.
Das ist so schön.
Ihr hört Herz 87,9. Ich würde jetzt mit den sehr seriösen Fragen anfangen.
Okay. Ich mache das auch mit der Stimme gleich richtig.
Sehr gut. Geh's ein bisschen runter. Mhm. Du hast mit deinem neuen Album mit Mortem und Make-up hast du auch direkt ein neues Label und ein bisschen eine neue inhaltliche Ausrichtung dabei, weniger Soziologie-Vorlesung. Du bist jetzt bei Bubak, so wie unter anderem Deichkind, Schnipo Schrank oder Ari Revolté. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du jetzt überall bist. Ich habe dich bei Deutschen Radio Kultur gehört. In der Intro warst du im Kulturpalast bei Dreisat. Also halt außerhalb von dieser linken Uni-Szene, wo ich dich sonst immer wahrgenommen habe. Dass du jetzt so präsent bist, liegt es daran, dass du diese neue Ausrichtung hast, dass da Leute mehr anfragen? Oder liegt es daran, dass dein neues Label einfach eine andere Promo macht als vorher?
Beides. Und weil ich es auch einfach verdient habe, mit dem fünften Album bitte endlich überall stattfinden zu dürfen.
Das sowieso.
Genau, deswegen. Also es war ja, ich habe ja wirkliches Standvermögen, wenn man so möchte, ein politmusikalisches Standvermögen, was auf das ich auch heimlich ein bisschen stolz bin, so lange zu machen, heißt ja, dann ist dann immer so ein bisschen schräg, wenn dann Leute ankommen und sagen, Nachwuchskünstlerin, und ich so, Keule, ich bin 33 Jahre alt. Fünftes Album, achtes Release, erzähl mir nix. Aber natürlich ist eine Frage, an welcher Stelle du wann wahrgenommen wirst. Und es hat ein bisschen was damit zu tun, dass der Labelwechsel und insgesamt auch der Radiuswechsel und der Strukturwechsel eben andere Kontakte und andere Reichweiten hatte. Und das war mir natürlich auch ein Anliegen, so zu sagen, okay, ich mache das jetzt voll lange und ich fände es voll geil, wenn einfach noch mehr Leute davon mitbekommen. Und deswegen traue ich mich einfach mal so eine sogenannte Promo-Rutsche rund ums Album-Release und rund um die Tour irgendwie zu fahren. Und das, also wir haben, klar fragt man so rum, habt ihr, das ist die neue Platte, wollt ihr das machen? Aber wir mussten echt niemanden beknien, irgendwie bitte könnt ihr die mal mitnehmen, sondern das Interesse ist tatsächlich erstaunlich groß und halt in sehr unterschiedlichen Kontexten. Es hat einerseits so queer-feministische, linke Magazine, Blogs, Podcasts und so weiter, Radiosituationen. Dann hast du eben so den klassischen Kulturjournalismus, so das Feuilleton und die dir also, ah, das ist aber interessant, so, das ist aber erfrischend. Und dann gibt es halt irgendwie auch noch Hip-Hop und alle Organe, die da irgendwie tröten und töten. Ups, halt töten und töten, tröten und klingen, weil ich natürlich sage, falsch gereimt hier. Und die sich auch interessanterweise irgendwie öffnen und ganz, ganz interessiert irgendwie auf das gucken, was ich so mache und sich auch lange, glaube ich, ziemlich schwer mit mir getan haben, was ich auch verstehen kann, meine Güte. Aber da passiert gerade was. Und das ist total interessant festzustellen, dass man dass ich die Schnittmenge aus diesen Feldern bin, offenbar, wenn man überlegt, dass das die Ecken sind, aus denen Interesse irgendwie mir gegenüber geäußert wird, so meine Arbeit.
Du merkst das wahrscheinlich auch in den Interviews, dass einfach komplett andere Fragenbereiche gestellt werden, oder?
Ja, interessant ist aber, wenn es, also manchmal kommen die schlauen Sachen von Leuten, denen man das nicht zutrauen würde und andersrum. Zum Beispiel ein Musikpodcast, glaube ich, auch mit einem Hip-Hop-Schwerpunkt, war die einzige Stimme, die gefragt hat, können Männer feministisch sein und wenn ja, wie? Das fand ich total super, habe ich mich einfach sehr darüber gefreut. Und ich so, also dieses ganze, wie ist es als Frau im Rap-Ding, ist zum Glück echt irgendwie durch. Das ist, also nicht in Gänze, aber ich habe das Gefühl, die Leute schämen sich mittlerweile auch, diese Frage zu stellen, weitestgehend.
Und vor allem, wenn man recherchiert, findet man die Frage auch so oft, dass das einfach krasses Abschreiben wäre.
Ja, und einfach zu gucken, hier, was ist halt der nächste Schritt. So, ne? Also es ist ja, geht ja darum, das Publikum nicht zu langweilen und dein Gegenüber und auch sich selbst nicht, möglichst nicht zu langweilen. Und ich finde das also eher interessant, sozusagen so zeitdiagnostisch ganz spannend zu gucken, was wer will gerade was wissen. So. Und auch diese ganzen Fragen rund um Rechtsruck und wie sind wir in diese Scheiße reingekommen und wie kommen wir aus dieser Scheiße auch wieder raus. So, das ist was ganz viele Leute, die das Gespräch wirklich ernst meinen und sich wirklich interessieren für das und die meine Platte gründlich gehört haben, die stellen diese Frage. So. Und das ist natürlich was man zwischenmenschlich ganz ohne journalistischen oder promotechnischen Kontext irgendwie mit allen möglichen Leuten, denen man da eine halbwegs gescheite Antwort zutraut, irgendwie ergründen will. Deswegen, ich freue mich darüber. Ich habe auch selber jetzt unheimlich viel über mich und die Welt gelernt in diesen letzten 2 Monaten wirklich dutzenderster Interviews.
Was waren die meisten Interviews, die du da am Stück hattest oder am Tag hattest?
Ich glaube, so nach 4 oder so bin ich noch irgendwann leer. Das ist dann halt 4-mal eine Stunde meistenteils. Und da ich dazu neige, einfach viel zu reden und wirklich jede Minute auskoste, immer so, nein, bleib noch, stell mir noch 6 Fragen, ich will noch mehr reden. Nein, ich bin fertig, lass dir noch was einfallen. Und dann kommt dann irgendwann so der Mensch, der das betreut und der die Pläne für den Tag schmiert, so klopf, klopf, sie sagt ja immer noch nicht fertig, sie sagt jedes Mal das Gleiche. Genau, ich will ja auch ausreichend Material anbieten, damit die Menschen auch was Feines draus schneidern können, wenn es dann irgendwie eine Transkription braucht oder was. Naja, aber wenn du das halt alleine machst, ist es ein bisschen schwierig, weil du dich halt zwischendurch nicht zurücklehnen kannst, sondern du bist halt die ganze Zeit gefordert. Würde ich jetzt hier noch mit meinen anderen 3 Bandkolleginnen sitzen, würde ich sagen, hier, Fatma, sag du doch mal was. Oder hier, Jule, ich habe jetzt gerade keine Antwort. Hast du mal so eine schöne Idee dazu? Sag du noch mal. Habe ich halt nicht, ich muss halt die ganze Zeit selber denken.
Du darfst die Antworten auch tanzen, ich beschreibe das. Was du ich habe in einem anderen Interview gelesen, dass du deine Songs richtig recherchiert hast, also die Geschichten dahinter. Du hast es da über Hüpfburg erzählt, da geht so einen kleinen Nazi-Jungen. Und da meintest du, da hast du dich ein bisschen mit der Szene auseinandergesetzt. Mich würde interessieren, wie die Recherche zur Bilderbücherkonferenz ausgesehen hat. Das ist ein Song, da reißt du einfach ganz viele verschiedene Verschwörungstheorien aneinander. Sowas wie, dass du was mit einem Reptiloiden hattest und dass du...
Das war sehr schön.
Es geht um Chemtrails. Mhm. Was hast du da so gefunden?
Da musste ich gar nicht mehr richtig recherchieren, da musste ich mich einfach nur erinnern an alle möglichen Situationen, wenn mir Leute was vom Pferd erzählen wollten. So. Die Recherche zu Hüpfburg war tatsächlich die spannendere, weil das ja das wichtigere Thema ist, sich in Hüpfburg in Bilderbücherkonferenz über Verschwörungshoschis lustig zu machen, ist natürlich keine besonders große Leistung. Das fällt uns allen leicht, uns einen Aluhut aufzusetzen, einmal zu sagen, guck mal, wie doof die sind. Es muss trotzdem ab und an sein, weil das Problem bei der Verschwörungstheorie ist ja nicht die Verschwörungstheorie an sich. Das Problem ist ja, dass Leute, die das vertreten, von sich sagen, sie wären weder rechts noch links. Und spätestens das ist der Augenblick, wo wir uns irgendwie klar darüber sein müssen, dass die Querfront direkt vor der Tür steht so, und irgendwas will. Das ist das eigentliche Gefährliche daran. Und das thematisiert der Song nicht in erster Linie, sondern das ist immer was ich so obendrein erzähle. Und bei Hüpfburg ist es tatsächlich das spannendere, wichtigere Thema. Da habe ich vor allen Dingen viel bei der Amadeo-Antonio-Stiftung recherchiert und dort im Speziellen bei Heike Radwan, die sich recht ausführlich mit dem Thema befasst hat und halt geguckt hat, wie funktioniert Familie in nationalistischen, völkischen, rechten, rechtsorganisierten und damit irgendwie auch faschistischen Familienkontexten, wie sind da die Erziehungskonzepte, was sind da die Geschlechterbilder, was passiert da, wie ist da so die Bildungs- und die Erziehungsstruktur und so weiter.
Hast du da schon irgendwie Rückmeldung gekriegt, wie nah das an der Realität ist, was du da beschreibst?
Ja, ich bin mit der Amadeo-Antoni-Stiftung auch gerade in Kontakt dazu, wir wollen auch nochmal irgendwie entlang des Songs und des Videos, es gibt auch ein Video dazu, könnt ihr euch angucken, im Internet
drin. Sehr schönes
drin.
Video mit so Pappmasken.
Genau, weil das Problem war nämlich, der Song erzählt ja von Kindern und ich mag das immer nicht, wenn Kinder in Videos mitspielen oder in Filmen oder so, weil ich immer denke, nur weil ich jetzt als Suki will, dass sein Kind spielt, muss ich halt irgendwo ein Kind finden, was überhaupt nicht weiß, was los ist. Ja. Und das sitzt dann für immer im Internet drin und hat das gespielt. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, Leuten, die einfach noch zu klein sind, um wirklich zu peilen, worum es geht, da einzubinden. Deswegen haben wir dann diese Pappmaché-Köpfe gebaut.
Deswegen gibt es Erwachsene in Kindermasken.
Erwachsene, genau. Erwachsene Schauspieler in Kindermasken. Ja. Die Amadeo-Antoni-Stiftung schätzt diesen Song und die waren, wie gesagt, meine Recherchegrundlage, meine wesentliche. Und wir wollen auch dazu noch was Schlaues irgendwie bauen, weil das Thema einfach wirklich wichtig ist. Also ich wurde sozusagen fachlich approved von denen.
Ich mache jetzt eine sehr kluge Sache, die man im Radio machen kann, anders als im Print. Ich spiele jetzt einfach das Lied, von dem du gerade geredet hast.
Ja, sehr gern.
Jetzt gibt's Hüpfburg und dann wisst ihr auch, wie Suki sich das und die Amadeo-Antoni-Stiftung sich das Leben von einem kleinen Nazi-Jungen vorstellt. Mhm. Hüpfburg war das von Sukis aktuellem Album Mortem und Make-up. Und wir spielen hier nicht nur Suki, Suki ist auch da.
Mhm.
Immer noch da, ihr hört im Gespräch. Und wir haben gerade ein bisschen über Kinder in der rechten Szene gesprochen. Und es ist ja eher so ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es gibt gerade in ganz Europa einen Rechtsruck. In Frankreich ist Wahl am Wochenende, da weiß man auch nicht so genau, was da passiert. Nach den Anschlägen gerade, Marine Le Pen nutzt das ziemlich krass für sich. Dein Ansatz, dagegen was zu tun, ist Musik.
Unter anderem, ja.
Unter anderem, genau. Und glaubst du, dass Musik wirklich irgendwas verändern kann?
Nein.
In der Gesellschaft?
Natürlich nicht. Ich glaube, dass Kultur und eine Auseinandersetzung mit kultureller Hegemonie durch kulturelle Mittel was verändern kann. Natürlich kann ein Album nichts machen, aber die Gesamtheit von einer oder eine Stimmungslage, eine kulturelle Stimmungslage, eine emanzipatorische Haltung in Kultur kann auf jeden Fall was bewirken. Und natürlich können so vereinzelt irgendwie kann hier ein Buch und da eine Serie und da ein Film und da eine Platte im Einzelnen nichts ausrichten, aber wenn einfach klar ist, Leute positionieren sich mehrheitlich oder so. Ich warte halt darauf, dass Helene Fischers Maul aufmacht und sagt, irgendwie die AfD ist ein Arsch. So. Wird sie aber nicht tun, weil sie natürlich sonst irgendwie ihre 5 Ferraris nicht mehr finanzieren kann.
Ja, Management sagt, sie darf das nicht.
Oder was auch immer so. Und das sind die Momente, die eigentlich interessant sind. Also weil es ja viel auch mit Repräsentation zu tun hat und irgendwie so Bühne und Öffentlichkeit schafft halt einfach eine Aufmerksamkeit, die eine Verantwortung mit sich bringt. Und damit kann man so oder so umgehen. Also das ist, glaube ich, eher so der Zugang. Also natürlich kann so ein Song nichts machen, aber das ganze Geschehen ringsrum, also die Produktionsbedingungen, die Rezeption, die Art und Weise, wie Leute Songs verstehen, wie sie diskutiert werden, wie sie aufgegriffen werden, wie sie als popkulturelle Einheiten in der Welt sozusagen zu Referenzobjekten in Debatten und so werden, das ist was verändern kann.
Jetzt hörst du dich wieder an wie eine Vorlesung.
Ich trinke noch schnell was.
war keine Kritik, ist mir nur gerade aufgefallen.
Nein, ich switch da ja auch ganz gerne hin und her. Ihr könnt jetzt auch noch ein bisschen hier was von zu Hause erzählen, was klänet, wenn es euch gefällt. Ich habe mein Register ist groß.
Ich hatte morgen eine Vorlesung zu Feminism of Color und am Ende hat jemand eine Konzertkarte von dir noch vertickt.
Ja, wirklich.
Sie meinte so, okay, jetzt ist der richtige Rahmen, jetzt kann ich das machen.
Sie wollte die nicht behalten?
Nee, es war von einer Freundin, die ist krank geworden.
Okay, das ist schade. Okay, gute Besserung.
Du sagst gerade, du bist unter anderem halt nur Musikerin. Was kann man denn sonst machen gegen rechts, gegen den Rechtsruck? Lieber eine Demo, lieber demokratischen Parteien beitreten, im Radio drüber sprechen?
Das wären so 3 Varianten, genau. Ansonsten gibt es natürlich 1 Million NGOs von irgendwie, keine Ahnung, Nachbarschaftskochen über Basketball, Sprachunterricht, irgendwie Support bei Amtsgängen. Es sind ja unfassbar viele Möglichkeiten tatsächlich tätig zu werden. Du kannst auch einfach nur Kohle spenden, das ist auch voll okay. Ja? Kannst auch einfach irgendwie Zucados oder Pro Asyl oder wie auch immer die ganzen Institutionen heißen, irgendwie, du kannst Leuten Fahrradfahren beibringen. Es gibt in Berlin so eine tolle Initiative, die heißt BikeGs, die bringen halt geflüchteten, migrierten Frauen Fahrradfahren bei. So, ist der Hammer, weil Mobilität, Alter, das ist voll eine große Sache. So, ja, Fahrradfahren, haben wir keine anderen Sorgen? Nö, haben wir nicht. Das ist zum Beispiel sowas. Ich glaube, dass die kleinen Sachen, das sind ansonsten Debatten führen, so auch in der eigenen Familie oder auch in Kontexten, wo du mit Leuten zu tun hast, die nicht unbedingt irgendwie deinen Film teilen, so, und da nicht aufgeben. Sich auch nicht verausgaben, so. Ich glaube, dass so Selbstpflege da drin auch noch total wichtig ist, dass man sich nicht, es gibt ja diesen diesen serialen Mythos von linker Selbstausbeutung. Ich glaube, da muss man sich auch immer ganz kritisch selbst beäugen, ob man da schon, wie weit man da schon im Sumpf steckt. Aber das Beste ist einfach immer zu gucken, was kann ich gut, wo sind meine Ressourcen und wie kann ich die teilen. So, wenn du eine große Bude hast, so biet dein Zimmer in einer WG an, als WG an für bei einer also Flüchtlinge willkommen wäre zum Beispiel so ein Ort, eine Initiative, die mittlerweile europaweit in verschiedensten Städten WGs vermittelt an geflüchtete Leute oder so, also einzelne Zimmer. Oder du gehst halt, keine Ahnung, bist halt einfach besonders gut da drin, Bürokratie deutsch zu verstehen und machst daraus sozusagen und brichst das Wissen runter und vergibst das weiter an die Leute, die da Support brauchen. Kann Patenschaften übernehmen für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Es sind wirklich viele Möglichkeiten. So, gucken, was kann ich gut, worauf habe ich Bock, wo sind meine Ressourcen und dann teilen.
Danke, das war eine sehr gute Liste. Ich hoffe, da hat sich irgendjemand jetzt was von mitgenommen. Ja. Ein paar Anregungen. Ich würde gerne auch noch mit dir über Hass nicht nur in der echten Welt, sondern auch im Internet sprechen. Ich habe halt gerade so das Beispiel hier stehen, Stefanie Sargnagel, das ist eine österreichische feministische Journalistin, die richtig krass Stoffwerk gekriegt hat mit richtig krassen, fiesen Drogen im Internet für einen Text, den sie geschrieben hat.
Das war das Katzending, ne?
Ja, genau. Sie hat ein Reisetagebuch geschrieben und unter anderem stand da drin, dass ihre Freundin eine Katze getreten hat. Und das wurde von der österreichischen Klatschpresse aufgegriffen. Es gab richtig fiese Antworten darauf. Mhm. Gewaltandrohungen und den ganzen Scheiß. Passiert dir das auch manchmal?
Dass ich Katzen trete?
Dass du Katzen trittst?
Wer sich einmal die Mühe machen will, unter so ein Video oder vor allem so ein Video-Interview auch gerne mal bei YouTube irgendwie zu gucken, was da so steht, kriegt darauf eine ziemlich deutliche Antwort. Also, naja, was soll ich sagen? Es ist natürlich, wenn du dich mit Themen befasst und die nach draußen kommunizierst, die andere Leute in ihrer Comfortzone erschüttert, dann wird es halt unangenehm so. Und das Spektrum ist halt irgendwas zwischen, also auch die schlauesten Köpfe werden dann plötzlich ganz, ganz einfach. Und dann ist es halt entweder so, hör du Fotze, geh in die Küche oder kannst du mal entblasen oder geh dich umbringen. So, das ist dann so ungefähr, das wow. ist die Auswahl, die ich habe und dann möchte ich gerne wissen, in welcher Reihenfolge eigentlich. Und da muss man natürlich einigermaßen entspannt bleiben und sich daran erinnern, dass da das große Miteinander sprechen, dass es natürlich nicht um dich persönlich geht, dass du sozusagen nur das Symbol bist für irgendwas, worauf die in der Welt nicht klarkommen sozusagen. Du bist ja dann am Ende nur Projektionsfläche. Wenn mir jemand erzählt, ja, du bist hässlich, verpisst dich, dann sage ich, okay, schade, tut mir leid, hab dir nicht gefallen, was soll ich machen, so, setz mir eine Hassi auf, wie wär's damit, oder wenn und du kriegst ja sehr schnell mit, ob Leute irgendwie sich wirklich noch inhaltlich beteiligen wollen, ob es noch irgendeinen konstruktiven Zug hat oder ob es wirklich nur darum geht, irgendjemanden ins Wohnzimmer zu kotzen. So. Und ja, na klar, kenne ich das so, alles Mögliche, Alter, was die Leute mir schon für Vergewaltigungsandrohungen geschickt haben, so, das ist schon alles nicht nett.
Aber hast du sonst andere Strategien, wie du damit umgehst oder außer psychischen Strategien?
Also ich habe noch niemanden angezeigt, ich habe mal einen Stalker angezeigt, aber der war anders unterwegs, das war kein Hate, das war halt einfach nur crazy und auch leider ziemlich bedrohlich. Ansonsten habe ich jetzt so Rechtsmittel noch nicht eingelegt.
Oder kommentierst du die Sachen zum
Nö. Wenn auch Beyoncé hat nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung, so, das ist mir echt zu doll. Also ich hoffe mal darauf, dass natürlich irgendwie coole Leute das peilen und irgendwie da schlaue, lustige Sachen dagegen schreiben, damit es halt eben nicht unkommentiert bleibt, aber dafür ist meine Lebenszeit echt zu kurz, Alter, um mich darauf einzulassen. Ich kommentiere also ganz selten bei Twitter, ganz selten bei Facebook, bei YouTube nie. Aber bei Instagram, da ist es schön, das ist immer alles schön. Bei Instagram ist niemand feindlich, heißt Gefühl. Eigentlich müsste man komplett dahin umziehen mit allem. Und ansonsten kommen auch natürlich immer mal wieder ein paar Mails so über meine Homepage, wo dann Leute irgendwie ganz dringend mal mir erklären müssen, warum ich irgendwie weg muss. So, aber das
ist ja schön, dass sie sich die Mühe machen, eine E-Mail zu schreiben,
ja,
das so wichtig ist.
Ja, ich habe auch einen Ordner, der heißt bei mir Hoshis. Da kommt Hate-Mail rein. Hoshis, ja. Was soll ich sagen? Es ist halt, es passiert und ich peile, wenn Leute darunter krass leiden. So, ich habe glücklicherweise an der Stelle auch im nahesten Umfeld Leute, die da mit mir ganz gut drüber lachen können, auch wenn es natürlich nicht zum Lachen ist. Und das ist natürlich eine Form von Gewalt und man darf das auch nicht trivialisieren, als ist es ja nur im Internet. Es ist ja trotzdem, zeigt es ja ein Potenzial, was sich auch irgendwie anders kanalisieren und real werden kann, in Anführungszeichen. So. Und es spricht ja auch eine Sprache, die uns daran erinnert, wie eine Gesellschaft funktioniert und wie Enthemmung funktioniert und wie kollektive vermeintliche Anonymität funktioniert und wie sich Leute gegenseitig hochschaukeln und so weiter. Also die Frage von so Hate Speech im Netz und so ist, also nur weil ich jetzt hier so Witzchen drüber mache, heißt es noch lange nicht, dass es das nicht ein wichtiges Feld ist, mit dem sich auch befasst werden muss und wo ich finde, wo man auch juristisch tätig werden muss, wenn es notwendig ist, ja.
Ich habe dich vorhin gefragt, ob du was live rappen magst. Du hast ja gesagt, steht das ja, noch?
Das steht noch. Jetzt sofort.
Ja, wenn du magst, was kriegen wir zu hören?
Das ist mein Ströfchen aus einem Song, der heißt SLPC, steht für Schwarz, Lila, Pink, Chrom, von meinem letzten Album Lila Samt.
Und ich möchte mich für die scheiß Studioakustik entschuldigen.
Hier draußen laufen Menschen mit hohen Schuhen vorbei, habt ihr das gehört?
Nee, das hört man nicht, aber so. Die Mikros sind nicht die besten.
Ja, jetzt die kleinen Mikros, ich finde sie sehr schön. Okay, ich mach mal. Wow, was läuft, Digi Egi? Sug Moved, überzeugt auf Graffiti Edi. Wir verbinden Hip-Hop zwischen NBG, Hamburg, Bremen und Berlin City Edi. Werfen Fragen auf wie ein Riddle, ziehen Seiten auf wie ein aus Kapitel Magadus, konservierlich verbissen, wir sind Zukunft im Sound von Lady und Schoch, komm man hit it. Kein Mann verbietet mir hier besser zu flowen, ihr seid nicht mächtig und groß, ihr seid jetzt nur doof. Ihr seid voneinander die schlechte Version, Second-Rap-Produktion, wie gut das Sex oder so. Er ist etwas unsicher, dann läuft es richtig gut, dann explodiert dein Herz so wie Tick-Tick-Boom, nimm man's unter die Lupe oder Switch auf Zoom, keine Bolle, Pimmel, Rapper meiner Click Gang Crew. Ha? Rap ist der Rahmen, die Outline. Antifa ist thematisch ein Baustein, sich queer radikal befreien, haut rein, so wie drauf sein, finde ich auch fein. Die Silben sind Fill-Ins, ich habe immer wieder meine Wörter im Blick, hörst du das nicht? Kein Hate, kein Fake, kein Stress, kein Crap, ich chill. Ey, just schüttel die Kanne gegen den Nova, kill, Macker, Kacke, frag mich nicht, wer sowas will, wie mehr so. Rosa Film und lila Wand, wir stylen tief entspannt, wir leisten Widerstand. Schwuchtel auf Warner, Zecke am Mic, proud to be different, das ist voll okay. By the way, Swag meinte man noch, secretly we are gay, yay.
Dankeschön, Suki live bei Im Gespräch auf Herz 87.9.
Prost.
Prost. Wieso kriege ich eigentlich kein Bier? Mm. Frechheit.
Darf ich dir was abgeben?
Nicht mehr von der Redaktion. Ich kriege hinterher bestimmt eins. Du bist neben ganz, ganz vielen anderen Sachen, neben großartiger Musikerin und Aktivistin.
Dachte, sagst du Modedesignerin.
Neben großartiger Modedesignerin hast du diese Jacke selber geschneidert.
Die nicht, aber heute habe ich fast nichts selbst gemacht. Das an Scheiße, ich hatte gestern noch so eine tolle Häkeljacke an, die ich sehr, sehr schätze. Heute ist alles eher gekauft oder das hängt nicht. Aber den Rock, den ich gerade trage, den trug meine Mutter schon vor 30 Jahren. Der Stoff wird langsam dünn.
Ich sehe den von hier nicht. Aber
das ist einfach nur so ein schwarzes Röhrending, aber ich liebe das sehr.
Sehr stylische Mutter.
Nicht wahr?
Worauf ich hinaus wollte, du bist vielen Leuten vor allem als Feministin bekannt. Es gibt eine Sache, die mir immer entgegenkommt, wenn ich sage, ich bin Feministin und die dir bestimmt auch schon irgendwie mal begegnet ist, ist dieses schlechte Image, was Feminismus hat.
Was?
Dass Leute,
davon weiß ich nichts.
Dass weniger intelligente und aufgeklärte Menschen sagen so, oh, Feminismus ist ja auch ein Ismus.
Ja, so wie Idealismus zum Beispiel.
ich gehe davon aus, dass dir das auch begegnet, dass Leute irgendwie nicht ganz verstanden haben, worum es da geht. Hast du eine Ahnung, woran das liegen kann?
Das hat, man muss ja manchmal in die Geschichte schauen. Zum Beispiel kann man so mal in die 70er Jahre zurücklaufen und dort beginnt der sogenannte Emma-Feminismus und bei aller Wertschätzung für einzelne wichtige Leistungen und Errungenschaften. Aber dass sozusagen Feminismus in Deutschland irgendwie 40 Jahre lang einzig und allein mit dem Namen Ali Schwarzer verbunden war und damit einfach auf eine Person runtergebrochen wird, die jetzt irgendwie nicht unbedingt die krasse Sympathieträgerin ist und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein Problem. Und das ist auch deswegen ein Problem, weil sie das nicht anständig geteilt hat, wie ich finde. Also ich glaube, sie hat so einen monopolistischen Charakterzug und hat, finde ich, auch da ein feministisches Grundprinzip von so Power-Sharing irgendwie nicht ganz drauf so. Und bevor ich jetzt weiter länger über Alice Schwarze abhälte, würde ich nämlich gerne das Gegenteil praktizieren und voll gerne jetzt so 5 gute feministische Rapperinnen nennen, wenn ich dürfte.
Ja, gerne.
Die ihr auschecken könnt. Also wir beginnen zum Beispiel mit Tite, die sich vielleicht nicht unbedingt selber als Feministin bezeichnet, aber ich glaube, sie ist eine. Die leider heute nicht da ist. Wir wollten heute Abend zusammen auftreten. Sie ist mein Supporter auf der Tour. Sie ist aber krank geworden. Deswegen ist Tite aus Düsseldorf, T-I-C-E, deren Baklava-EP in Kürze erscheint. Heute nicht dabei, aber Jennifer Gegenläufer, das wäre dann die zweite Person, die ich gerne nennen würde. Es gibt in Berlin eine Rapperin, eigentlich auch aus dem Pott stammend, die heißt Faulenzer, die ist auch sehr auscheckenswert. Außerdem gibt es in Hamburg jemand, die heißt Finna, die auch eine ganz tolle Rapperin und Sängerin ist. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich auch immer daran denken, dass Marie Curry von Neon Schwarz nicht nur Gesang, sondern auch Rap im Repertoire hat. Damit hätten wir die 5 genannt. Und deswegen, scheiß auf schlechte Images, lieber teilen, supporten und andere mitnehmen und sichtbar machen. So.
Danke für diese Zusammenstellung. Du wärst eine gute Musikjournalistin.
Nicht wahr?
Du darfst gerne hier meine Sendung machen.
Gute Modedesignerin.
Beides. Lass mal deine Facebook-Seite ändern.
Ja.
Du bezeichnest ja deinen eigenen Feminismus als Queer-Feminismus. Und mich hat neulich jemand gefragt, was das eigentlich ist. Ich habe geantwortet und dann ist mir die Frage gekommen, ist nicht eigentlich jeder Feminismus heutzutage queer?
Nee.
Wollen die nicht alle die Geschlechter aufbrechen?
Nee. Es gibt ja auch so Feminismen, die sich einfach letztlich als so neoliberales Kämpferinnentum irgendwie erweisen, wo es irgendwie darum geht, möglichst weit nach vorne zu kommen und die gläserne Decke zu durchbrechen. Und dann aber die Leiter unter sich abzusägen, spätestens dann ist das ja kein Queer-Feminismus mehr. Oder halt ein sehr weißer, sehr mittelstands-eurozentristischer Feminismus, der halt irgendwie wenig Empfindung dafür hat, dass Identitäten sehr komplex sind und halt eben nicht nur sozusagen sich auf die eigenen Privilegien irgendwie beschränkt. Das sind alles Feminismen, die ich als nicht besonders queer empfinde und eben vor allen Dingen auch nicht als intersektional. Und das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Oder ein Feminismus, der Transweiblichkeit nicht inkludiert, ist auch kein queerer Feminismus. Und da gibt es ja auch noch, und das ist nicht nur eine Generationenfrage, sondern tatsächlich einfach eine Positionenfrage. Also Feministinnen unterschiedlichen Alters haben halt immer noch so Argumentationen drauf, dass Transfrauen keine Frauen seien, was halt Quatsch ist. So, das können die gar nicht entscheiden. So wie sie von sich sagen können, sie seien Frauen, können auch Transfrauen selbstverständlich von sich sagen, sie sind Frauen, denn, Doppelpunkt, sie sind Frauen.
Ja.
Und es gibt Feministinnen, die diese Argumentation nicht anerkennen und das halt so auf einem biologistischen Feld weiterfahren. Das ist ja oll. Deswegen, also ich glaube, dass so Queer-Feminismen so als gegenwärtig so global und irgendwie selbstverständlich angesehen werden, ist ein gutes Zeichen, weil dann gibt es offenbar wirklich viele gute Dinge, die da ringsherum passieren und viele Leute, die das fein repräsentieren. Aber dennoch, also mir fallen auf jeden Fall genügend feministische Strömungen und Einzelpersonen ein, wo ich so die Schwesternschaft nicht so richtig empfinde, um ehrlich zu sein.
Wünschst du dir mehr Support bei den Gruppen untereinander oder meinst du, das ist inhaltlich zu weit auseinander?
Das muss man immer im Einzelfall beurteilen. Ne? Da gibt es ja Unterschiedliches. Also ich bin schon auch Fan von so Bündnispolitik, um ehrlich zu sein, für so punktuelle Dinge, um einfach wirklich Masse herzustellen. Aber ich verstehe auch, wenn Leute an die Grenzen ihrer Prinzipien geraten. So. Ich finde es halt immer nett, wenn es irgendwie konstruktiv bleibt. Das ist schon mal ein gutes Ding. Aber bestimmte Debatten rund um, keine Ahnung, sowas wie Pornografie, Sexarbeit und so weiter oder irgendwie auch die Frage, wo beginnt auch innerfeministisch irgendwo eine rassistische Struktur, weil dann Feministin XYZ doch irgendwie bei den Christdemokratin ist oder so, dann wird es halt schwierig so, da muss man einfach nochmal genau gucken. In der Tendenz will ich natürlich einen starken Wind im Rücken, der möglichst viele Leute trägt, so dass aber das darf halt nicht, es muss möglich sein, unterschiedlich zu priorisieren und das auch als Differenz wahrzunehmen, so.
Ich kriege gerade von draußen ein Zeichen, dass die Herzklappe die Kinosendung jetzt gerne mit ihrer Sendung anfangen würde.
Okay, Entschuldigung. Tschüss.
Aber bevor du gehst, würde ich gerne mit dir zusammen noch ein paar Sachen verschenken.
Ja, verschenken wir Dinge.
Verschenken. Ich hab Freikarten für das Konzert heute Abend um 21 Uhr im Forum.
Einmal 12.000 Stück?
Ja. Wie viel Platz habt ihr denn noch?
Weiß nicht genau. Naja, was hast du denn vorgesehen? Du stellst mir natürlich eine fiese Frage.
Und ich habe noch zweimal dein aktuelles Album da, das würden wir auch noch direkt mit verschenken.
Hui, soll ich noch was raufschreiben da?
Darfst du auch, ja. Mhm. Und vor allem darfst du dir, wenn du möchtest, eine Quizfrage ausdenken.
Mhm.
Darf auch unglaublich blöd sein, am besten irgendwas, was man schnell findet, wenn man googelt.
Warum? Warum können die nicht einfach nur anrufen? Warum müssen wir diese Barriere da einpflanzen? Wie heißt diese Radiostation?
Das ist eine gute Frage. Mhm. Suki fragt, wie heißt der Radiosender, den ihr gerade hört? Den erreicht ihr unter 0521 911 45 11. 0521 911 45 11, wenn ihr nicht so schnell mitschreiben könnt. Und die ersten Leute, die anrufen, dürfen sich aussuchen, was sie haben wollen. Wir haben einmal zwei Freikarten und wir haben zweimal das aktuelle Album Mortem und Make-up. Ich hoffe, die Redaktion kriegt das hin, das ordentlich zu verteilen. Ist direkt schon jemand am Telefon.
Leute. Schicki.
Und wie gerade gesagt, diese Sendung ist jetzt vorbei. Das im Gespräch mit Suki, mit der wunderbaren Suki, die gleich noch im Forum rappen wird und hoffentlich auch noch ein paar interessante Sachen zu erzählen hat.
Ach, bestimmt.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich neige zu plaudern, ja.
Ich könnte auch noch eine Stunde, aber...
Nächstes Mal wieder weiter, denn. Genau, wir knüpfen an. Prima, vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Ramona Westhoff, jetzt kommt die Herzklappe mit Nina Lechthoff. Da geht es unter anderem um die neue Dokumentarfilmreihe In der Kamera und um den neuen Fast and Furious Film. Und ich möchte mich noch bedanken beim Kollegen Conor Körber, der gerade fleißig telefoniert und außerdem mir geholfen hat bei der Vorbereitung für diese Sendung. Tschüss und einen schönen Tag euch. Wir hören jetzt noch von Sukis Album Queere Tiere. Magst du dazu noch zwei Wörter sagen, bevor die hier reinkommen und uns rausschmeißen?
Seepferdchen.
Dankeschön.